Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserer sechsten Folge über das Buch Hiob. Wir sind bisher gekommen von Kapitel 1,1 bis 6, Vers 20. Also wir sind stehen geblieben mitten in Hiobs Rede als Antwort auf den ersten Angriff seiner Freunde. Als Übersicht nochmals. Kapitel 1 und 2 beschreibt uns, wie über Hiob, der von Gott reich gesegnet war, ein treuer Mann Gottes war, wie über ihn 7 Katastrophen und Prüfungen gekommen sind. Und schließlich in Kapitel 3 haben wir gesehen, Hiob bricht innerlich so zusammen, dass er seinen Geburtstag, seine Geburt verwünscht. Und dann beginnen seine drei Freunde mit ihm zu diskutieren. Der Älteste, Eliphas, zuerst, das haben wir gesehen in Kapitel 4 und 5, er erklärt Hiob als schuldig. Und zwar aufgrund seiner Erfahrung, wenn jemand schwer leidet, muss er etwas sehr Böses getan haben. Und er unterstreicht seine Lebenserfahrung mit einer Vision, die allerdings mehr als zweifelhaft war, wie wir schon gesehen haben. Aber das sind seine Grundlagen. Erfahrung und eine sehr zweifelhafte Vision. Und dann haben wir gesehen, Hiob antwortet in Kapitel 6. Und zwar so, dass er in den Versen 1 bis 14 ausdrückt, er wünscht Mitgefühl für sein Leiden und ganz besonders von Freunden. Und diese drei Freunde, die auf Besuch gekommen waren, das waren wirklich eben ganz besondere und wichtige Freunde für Hiob. Er wünscht Mitgefühl und Liebe von ihnen, aber das bekam er nicht. Und dann in den Versen 15 bis 21 haben wir gesehen, er beschreibt seine Freunde als eine totale Enttäuschung. Also, wie wir gesehen haben, in Kapitel 6, Vers 3, da sagt er, man möge doch all sein Leid wiegen und das würde schwerer sein als der Sand der Meere. Und wir haben gesehen, dass das also schätzungsweise im Bereich von Billionen Tonnen umfassen würde. Und weiter sagt er, meine Kraft ist total am Ende. Er sagt, ist Kraft der Steine meine Kraft? Also ich bin doch nicht so unerschütterlich wie Steine. Er spürt, dass er überhaupt keine Widerstandskraft mehr hat. Und darum sollte man ihm Mitleid entgegenbringen. Aber er vergleicht seine Freunde mit der Sehnsucht einer Karawane. Er spricht über die Karawane von Sheba. Das ist also heute Jemen, ganz unten im Süden der arabischen Halbinsel. Mit einer Karawane von Sheba, also Jemen, die über Tema nach Norden geht. Tema liegt im Norden des heutigen Saudi-Arabien. Und das war so die typische Route von Sheba her über Tema und Dedan. Und dann ging sie nach Teman. Von dort her kommt der älteste Freund Eliphas, der Temaniter, also aus dem heutigen Jordanien, und geht dann von dort weiter nach Norden. Jemand hat in der Zwischenzeit die Frage gestellt, wie muss man sich das vorstellen, diese drei Freunde? Die lebten so weit voneinander entfernt im Nahen Osten. Also wie kann das sein, dass Hiob eben diese Leute kannte? Eliphas, der Temaniter, war noch der Nächste zu dem Gebiet, das das Land Uz ausmacht, wo Hiob lebte. Aber wenn wir denken, der vierte Freund, der dann später ins Spiel kommt, Elihu, war aus Buz. Und Buz liegt im heutigen Saudi-Arabien. Und wir haben gesehen, dass man einen weiteren Freund vom Städtenamen her, vom Herkunftsnamen her, ganz im Norden, von Hiob aus gesehen, im heutigen Syrien ansiedeln kann. Also die Frage war, wie ist das denkbar? Waren die damals eben so beweglich? Und die Antwort ist eben gerade die Karawane von Sheva. Das war also damals schon üblich, und das macht das Buch Hiob klar, dass man große Handelszüge unternahm. Und das hat eben zur Folge gehabt, als Hiob noch jünger war, er war ja auch schon in einem bestimmten Alter, da muss man davon ausgehen, dass er auch solche Karawanen mitgemacht hatte und so im ganzen Nahen Osten herumgekommen ist und da Freunde kennengelernt hat. Und diese drei, Eliphas, Bildad und Zophar und dann der vierte, Elihu, das waren wirklich die Leute, die noch zu Hiob gehalten haben. Wir haben gesehen, alle haben ihn damals verlassen. Und die haben also diese riesigen Reisen unternommen. Und darum war es sein Wunsch, dass wenigstens diese ihm Mitleid und Liebe entgegenbringen würden. Aber wie wir jetzt in den Diskussionen sehen, gingen alle drei, Elihu ist eine Ausnahme, alle drei hart gegen ihn vor. Und darum vergleicht er sie mit der Sehnsucht der Karawane Themas. Das sind nämlich die Winterbäche in der Wüste, die Wadis, die Wasser führen, wie hier als Beispiel das Wadi Beni Halid in Oman. Sieht man also in der Wüste, so erfrischendes Wasser. Aber Hiob sagt in diesen Versen, meine Freunde sind wie so ein Wildbach, der dann versiegt. Und das ist das typische Bild im Sommer bei den Wadis in den Wüsten, staubtrocken. Und seine Freunde waren also so wie ein Wildbach, der einlädt, eine Karawane dorthin zu gehen, um Wasser zu haben. Sie kommen hin, es ist ein staubtrockenes Bachbett. Seine Freunde nützen ihm gar nichts, sondern enttäuschen die Hoffnung der Wüstenreisenden. Und dann gehen wir jetzt weiter und darf ich bitten, Sascha, liest du uns vor 6, 21 bis zum Schluss von Kapitel 6.
So seid auch ihr jetzt ein Nichts geworden. Ihr seht Schreckliches und fürchtet euch davor. Habe ich etwa gesagt, gebt mir etwas oder macht mir ein Geschenk von eurem Vermögen oder rettet mich aus der Hand des Bedrängers und erlöst mich aus der Hand des Tyrannen? Belehrt mich doch und ich will schweigen. Weist mir nach, worin ich geirrt habe. Wie eindringlich sind Worte der Wahrheit. Aber was bringen eure Zurechtweisungen schon zurecht? Gedenkt ihr, Worte zu bekritteln und haltet die Reden eines Verzweifelten für Wind? Ja, ihr würdet selbst über eine Weise das loswerfen und euren Freund verschachern. Und nun tut mir den Gefallen und schaut mich an. Ich werde euch doch wahrhaftig nicht ins Angesicht belügen. Kehrt doch um, tut nicht Unrecht. Ja, kehrt um, noch bin ich hier im Recht. Ist denn Unrecht auf meiner Zunge oder unterscheidet mein Gaumen nicht, was verderblich ist?
Vielen Dank. Also, jetzt nach dem Ausdruck seiner Enttäuschung über seine Freunde, sagt er, ihr seht einen Schrecken. Oder man kann auch übersetzen das hebräische Wort etwas Grausiges. Damit meint er sich selbst. Sie sehen auf diesen entstellten Mann, er war ja so durch die Krankheit entstellt, dass sie ihn, als sie zu ihm auf Besuch kamen, zunächst gar nicht kannten. Ihr seht einen Schrecken und fürchtet euch. Das ist ihnen so unter die Haut gegangen. Und jetzt sagt Hiob in Vers 22, ich habe nicht irgendwie eine Sammlung gemacht. Finanzielle Sammlung, in meiner Notsituation? Habe ich etwa gesagt, gebt mir und macht mir ein Geschenk von eurem Vermögen? Hat er nicht. Also, in der heutigen Sprache, er hat keine IBAN-Nummer unten an seinem Rundschreiben angebracht. Und Vers 23, da sagt er, er hat sie auch nicht gebeten, diesem Feind, der über Hiob gekommen ist, zu widerstehen, um ihn zu erlösen daraus. Und befreit mich aus der Hand des Bedrängers und erlöst mich aus der Hand der Gewalttätigen. Das hat er nicht gefragt. Aber interessant ist nun Vers 24. Er sagt, bitte zeigt mir konkret, wo ich mich vergangen habe. Wenn ihr der Überzeugung seid, einer, der so leidet wie ich, muss etwas Schlimmes getan haben. Belehrt mich und ich will schweigen. Also er sagt, ihr dürft reden. Und ich rede schon gar nicht zwischen hinein, sondern ich höre wirklich zu. Gebt mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. Und das Eindrückliche ist ja, wir haben in der Rede von Eliphas gesehen, Kapitel 4 und 5, alles rhetorisch perfekt dargestellt. Er sagt, Hiob, du bist schuldig. Aber nicht so direkt. Wir haben gesehen, er sagt das sehr indirekt, aber das war genauso verletzend. Und er sagt aber nicht, was Hiob falsch gemacht hätte. Er sagt nur, es muss was da sein. Einfach nichts Konkretes. Du bist schuldig. Also, da kommt mir gleich der Roman von Kafka in den Sinn. Der Prozess, das ist ein ja, ganz normaler, ganz normal verdienender Mann, der plötzlich konfrontiert wird von Leuten, die ihm sagen, sie sind schuldig. Er weiß nicht, wer die Leute sind. Und er fragt, ja, was habe ich gemacht? Das können wir ihnen nicht sagen. Und er weiß einfach, ich bin schuldig. Und das ganze Buch handelt davon und es wird nie irgendwie geklärt. Er wird zwar am Schluss brutal hingerichtet, aber es wird nie geklärt, worin er schuldig ist. Einfach, sie sind schuldig, aber keine Belege. Und so kommt sich Hiob vor. Ich bin schuldig, aber bitte sagt was. Also es zeigt sich hier, Hiob wäre bereit zu hören, wenn man ihm denn nur ganz konkret sagen würde, worin er schuldig geworden ist. Nun, wir haben viele Bibelstellen, wo wir sehen, dass wir als Gläubige diese Offenheit ständig haben müssen, uns zu korrigieren, korrigieren zu lassen. Wo zum Beispiel? Kommt gerade jemand an eine Stelle in den Sinn? Zum Beispiel Psalm 139, wo es um die Allwissenheit Gottes geht. Und in den letzten Versen sagt König David, darf ich bitten, das vorzulesen? Psalm 139, 23, 24.
Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg.
Ja, das ist ein grundsätzlich wichtiges Gebet als gläubige Menschen, dass man ständig so Gott bittet, Dinge aufzudecken, die einem gar nicht bewusst sind. Und dann tut er es. Eine weitere Stelle?
Psalm 19.
Ja, genau, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Psalm 19. Jerry, welcher Vers? Ja. Liest du Verse 13 und 14, Sascha?
Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung.
Ja, also es gibt die Ausdrücke Verirrungen, verborgene Sünden. Also Dinge, die einem nicht bewusst sind. Und weiter übermütige Sünden, wo man sich eben zu wenig kontrolliert. Ja? Und dann sagt er, dann bin ich rein von großer Übertretung. Aber eben, er bittet Gott in Vers 13b, von verborgenen Sünden sprich mich los, ganz wörtlich, so wie Sascha das gelesen hat. Und der Sinn ist dann eben, von verborgenen Sünden reinige mich. Und diese Gesinnung hatte Hiob, und hier gegenüber seinen Freunden sagt er, bitte, dann sag mir konkret. Aber wir werden sehen, auch Bildad wird nicht konkret, nur härter als Eliphas. Also Bildad in Kapitel 8 wird noch massiver gegen Hiob. Und Zophar genauso, aber sie können ihm nichts Konkretes nachweisen. Und er sagt in Vers 25, wie eindringlich sind richtige Worte. Also er wäre absolut offen, wenn man ihn kritisiert, aber es muss stimmen, was man sagt. Und weiter sagt er, aber was tadelt der Tadel, der von euch kommt? Gedenkt ihr Reden zu tadeln? Da spielt er an auf seinen Ausbruch in Kapitel 3. Ihm ist es völlig klar, dass wo plötzlich dieser Moment kam, wo diese Last von den 7 Plagen ihm zu groß geworden war. Und er explodiert war. Er ist sich bewusst, dass er da eben unbedacht geredet hat. Und darum sagt er, gedenkt ihr Reden zu tadeln. Nicht das, was er früher getan hat, sondern eben dieses unbedacht Reden in Kapitel 3. Und er erklärt weiter, für den Wind sind ja die Worte eines Verzweifelnden. Also er sagt, das hat doch kein Gewicht. Das ist einfach ein verzweifelter Mann, der sich da geäußert hat und jetzt sind die Worte wie Wind verflogen. Das ist natürlich keine gute Entschuldigung, wenn wir uns eben so in einer Überbelastung falsch verhalten. Ist das keine Entschuldigung. Aber er versucht jetzt bei Ihnen wenigstens dafür Verständnis zu haben und gleichzeitig möchte er die wirkliche Verfehlung benannt haben. Aber das können sie nicht. Und weiter sagt der Vers 27, sogar den Verwaisten würdet ihr verlosen und über euren Freund einen Handel abschließen. Er sagt, ihr seid so treulose Freunde. Ihr würdet sogar einen Waisen verlosen und dann verkaufen und selbst einen Freund würden sie, ähnlich wie später in der biblischen Geschichte, die 10 Brüder Josef verkauft haben nach Ägypten. Und er sagt, sogar einen Freund würdet ihr quasi verkaufen als Handelsware. Vers 28, und nun lasst es euch gefallen, auf mich hinzublicken. Euch ins Angesicht werde ich doch nicht etwa lügen. Muss ich vorstellen, Hiob sitzt immer noch auf diesem Haufen Asche. Und jetzt sagt er seinen 3 Freunden, bitte schaut mal auf, schaut mir in die Augen. So, wenn wir so direkten Augenkontakt haben, dann ist auch euch klar, dass ich euch nicht so mit offenem Blick betrüge. Wenn er sagt, ich bin nicht in schwerer Sünde schuldig geworden. Und darum sagt er, euch ins Angesicht werde ich doch nicht etwa lügen. Kehrt doch um, es geschehe kein Unrecht. Kehrt noch um, denn um meine Gerechtigkeit handelt es sich. Also ihr habt euch jetzt einfach so festgelegt in eurer Beurteilung meiner Person. Und bitte ändert diese Beurteilung. Sie ist nicht gerecht, sie ist nicht richtig. Also kehrt um von dieser falschen Beurteilung und er sagt, es geht letztlich um meine Gerechtigkeit als ein Gläubiger, der Gott wirklich die Treue gehalten hat. Und wie wir ja wissen, aus Kapitel 1, aber das wussten die Freunde nicht, im Himmel wurde das so besprochen. Gott sagt im Himmel zu Satan, können wir das nochmals wiederholen, gerade in diesem Zusammenhang, Hiob 1, Vers 8.
Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet.
Ja, also Gott selber hat ihm dieses Zeugnis ausgestellt. Und er sagt, es geht um meine Gerechtigkeit. Und ihr stellt sie in Frage, wie alle anderen Menschen jetzt auch. Und Vers 30, ist Unrecht auf meiner Zunge? Oder sollte mein Gaumen Frevelhaftes nicht unterscheiden? Also er sagt, wenn ich jetzt da wirklich verdrehte Dinge reden würde, das, was er da in Kapitel 6 sagt, er kann doch unterscheiden, was er da sagt, ob das richtig ist oder falsch. So wie man Speise mit dem Gaumen unterscheiden kann, so könne er seine Worte unterscheiden. Und dann kommt Kapitel 7. Liest du vielleicht 4 Verse und dann gehen wir so Abschnitt für Abschnitt durch.
Hat der Mensch nicht harten Frondienst auf Erden? Sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners? Wie einem Knecht, der sich nach dem Schatten sehnt, und wie einem Tagelöhner, der auf seinen Lohn harrt. So wurden auch mir Monate voller Enttäuschung beschert und Nächte voller Qual zugeteilt. Wenn ich mich niederlege, so spreche ich, wann werde ich aufstehen? Aber der Abend zieht sich hin und ich bin gesättigt mit Unrast bis zur Morgendämmerung.
Danke. Also Hiob sagt, das Leben von uns Menschen hier auf der Erde ist etwas Hartes. Und zwar vergleicht er es hier mit einem Lebenskampf. Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf der Erde? Das Wort Dienst auf Hebräisch Zava heißt Heer, ja, Armee oder dann auch Kriegsdienst oder überhaupt Kampf. Also er sagt, der Mensch hat einen Lebenskampf zu bestehen. Und er sagt, das Leben des Menschen ist eigentlich wie das Arbeiten eines Tagelöhners. Ein Tagelöhner, das war wirklich der Arbeitnehmer mit dem tiefsten Stand und überhaupt keine Rechte. Der bekam am Ende des Tages den Lohn, aber ob er den wirklich bekommt, war nicht klar. Keine Rechte, keine Möglichkeit, sich zu berufen. Ein Tagelöhner. Und damit vergleicht er sich, wenn er dann sagt, in Vers 2, wie ein Knecht sich nach Schatten sehnt. Also einer, der da in der heißen Sonne des Orients arbeitet und sich sehnt nach ein bisschen Erfrischung durch Schatten. Und dann sagt er, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn harrt. Also einer, der hart arbeitet. Darum habe ich diese Hände da gewählt als Bild. Die zeigen das harte Arbeiten. Und dabei ist der Tagelöhner eben gar nicht so sicher, ob er am Abend wirklich den Lohn, und zwar den ausgemachten Lohn, bekommt. So vergleicht Hiob das Leben. Und dann in Vers 3 sagt er, so sind mir zuteil geworden Monate der Nichtigkeit und Nächte der Mühsal mir zugezählt. Er spricht über Monate, nicht über Jahre. Und darum, dieser Vergleich ist eben ein Vergleich, seitdem er krank geworden ist. Früher war das nicht so ein Lebenskampf in der Art, wie er das hier beschreibt. Aber jetzt, wo er krank geworden ist, sagt er, Monate der Nichtigkeit. Also ein Mondwechsel nach dem anderen hat er erlebt und eben ganz schwierige Nächte. Und das gibt uns schon einen zeitlichen Hinweis. Es stellt sich die Frage, wie muss man das zeitlich sehen, die Krankheit von Hiob? Und wie muss man das sich auch vorstellen? Das wurde auch gefragt in der Zwischenzeit. dass diese Freunde ja so weite Reisen gemacht haben, um zu Hiob zu kommen. Also dieser Vers macht klar, es ist im Bereich von Monaten. Also nicht Jahren, aber eben diese Pest ist bei ihm ausgebrochen. Das waren zuerst einfach so diese typischen Pestbeulen da bei den Lymphgefäßen, zum Beispiel unter den Ärmeln und so. Und dann hat sich das über den ganzen Körper ausgebreitet, immer schlimmer, so wie das in Kapitel 2 beschrieben wird, dass eben über seinen ganzen Körper hinweg waren Beulen. Aber das kam nicht sofort. Wir haben ja damals bei Kapitel 2 schon gesagt, dass die Inkubationszeit von Pest ist im Bereich von Stunden bis wenige Tage. Also deutlich kürzer als das Übliche bei Corona. Ja, wo eben das Problem ist, es kann bis 14 Tage sein. Und darum hat man diese 14-Tag-Quarantäne eingeführt. Aber bei Pest unter Umständen schon innerhalb von Stunden, wenn die Ansteckung geschehen ist, beginnt die Krankheit. Und so hat sich das also entwickelt über Monate hinweg. Man muss sich nicht vorstellen, er war krank und dann waren gleich die drei Freunde da. Ja, sondern es wird alles sehr kurz und eben zusammengefasst geschildert. Aber das heißt also, über Karawanenzüge wurden diese Freunde aus den früheren Tagen von Hiob benachrichtigt. Hiob, dieser gewaltige und eindrückliche und gottesfürchtige Mann, ist schwer krank geworden. Und dann heißt es ja in Kapitel 2, die haben miteinander sich verabredet. Also bis da die Post auch durch war bei allen, ist auch wieder eine Zeit vergangen und dann sind sie schließlich gekommen. Aber das gibt so den Zeithorizont an hier. Und dann Vers 4, wenn ich mich niederlege, so spreche ich, wann werde ich aufstehen? Und der Abend dehnt sich und ich werde es umherwerfens satt bis zur Dämmerung. Furchtbar. Also was hier gezeigt wird, ist Schlaflosigkeit. Eigentlich, eben er geht schlafen, legt sich nieder und dann sagt er, und jetzt, wie lange geht das, bis endlich der Morgen da ist? Und warum ist es so schwierig? Eben wenn man normal schlafen kann, dann hat man kein Zeitgefühl mehr. Darum geht es so schnell. Und darum haben wir unseren kleinen Kindern, wenn wir auf langen Reisen waren und sie nach einer halben Stunde schon gesagt haben, wann sind wir dort? Schlaf doch ein bisschen. Dann sind wir sofort dort. Eben weil man das Zeitgefühl verliert. Aber was ist mit Nächten der Krankheit, wo man nicht schlafen kann? Dann ziehen sich diese Stunden hin. Ich hatte einen Freund, der sehr krank war, der konnte nicht mehr schlafen. Und mir hat er erzählt, er hätte in dieser Zeit oft einfach die Matthäus-Passion gehört. Ja, um die Nacht auf sinnvolle Art zu verkürzen, hat er Matthäus-Passion gehört. Und Hiob sagt, wenn ich mich niederlege, so spreche ich, wann werde ich aufstehen? Und der Abend dehnt sich. Schon die Abendstunden sind so langwierig. Und ich werde es umherwerfen, satt bis zur Dämmerung. Auf diese Seite, vielleicht geht's da, geht es da, schläft doch nicht ein. Die andere Seite, ja gut, er war glücklicherweise nicht gelähmt und dann gab es keine Wundstellen. Also er kann sich noch, ist ja ganz wichtig im Schlaf, dass man sich immer wieder ändert. Aber eben in der Hoffnung, wenn ich jetzt mal auf diese Seite gehe, dann kann ich schlafen. Nein. Und weiter sagt er, in Vers 5, mein Fleisch ist bekleidet mit Gewürm und Erdkrusten. Meine Haut zieht sich zusammen und eitert. Da sieht man so ein Beispiel. Eine offene Wunde mit Maden, zum Beispiel Maden der Goldfliege. und die ernähren sich von abgestorbenem Gewebe. Und ihre Sekrete, also ihre Säfte, die sie aussondern, die können selbst gesundes Gewebe noch beschädigen. Allerdings, dieses Bild hier ist ein medizinisches Bild. Es gibt ja die Madentherapie heute, wo man dann versucht, eben mit Maden bei der Wundheilung gezielt zu helfen. Da muss man eben diese negativen Seiten mit den Sekreten, das muss man eben umgehen, und diese Maden werden ganz, ganz hygienisch behandelt. Aber das war ja bei Hiob nicht der Fall, sondern die kamen von selbst und die fanden da ihr gefundenes Fressen. Und dann sagt der Vers 6, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Ein Tag wie der andere, und er vergleicht das mit dem Webstuhl. Und hier die Weberin zieht das Weberschiffchen durch zwischen den Schnüren und da hat man wieder einen Faden gelegt. Und wieder zurück, wieder ein Faden, wieder zurück. Und er sagt, also ein Tag ist bei ihm wie ein Durchgang des Weberschiffchens. Und er sagt, schwinden ohne Hoffnung. All diese Tage des Wartens, er sieht ja keine Möglichkeit mehr, dass er gesund wird. Das werden wir noch sehen, das drückt er ganz klar aus. Keine Hoffnung auf Gesundheit, aber er wartet auf den Tod und er ist doch immer noch nicht da. Aber eben schön dieser Vergleich, diese Tage vergehen so im Nu und scheinbar sinnlos, aber in Wirklichkeit entsteht dadurch ein Gewebe, ein Teppich mit Mustern drin. Und so ist das, Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und im Moment sieht man nur Weberschiffchen durch, das war es wieder mal heute. Nächster Tag wieder durch, das war's. Aber erst später kann man im Überblick dann von oben das Gewebe und das Muster und Gottes Plan erkennen. In dem Moment sah Hiob nur noch Sinnlosigkeit. Aber später, im Rückblick, konnte er sagen, das war Gottes Hand. Gottes Hand im Leiden. Und das Buch Hiob ist unzähligen Menschen durch die Jahrtausende hindurch weltweit auf allen 5 Kontinenten zum Trost und zur Ermutigung geworden in ihrem persönlichen Leiden. Und auch dieser Vers macht uns klar, scheinbar sinnlos geht das Weberschiffchen durch, aber am Schluss entsteht ein Ganzes, ein Muster, ein Kunstwerk. Und damit wird eigentlich klar, unser Leben ist, wenn wir es in Gottes Hand lassen und uns von ihm führen lassen, dann entsteht daraus ein Kunstwerk zur Verherrlichung Gottes. Es ist gerade noch eine Frage aus dem Livestream reingekommen. Sind die Maden hier als Übertreibung gemeint in Vers 5? Und die Antwort ist nein. Das ist wirklich so geschehen. Also diese Maden sind gekommen, begierig auf diese eben Hautkrusten, um die zu fressen. Und eben wie das üblich ist, die haben dann wieder noch mehr Schaden angerichtet, indem sie sogar gesundes Gewebe zerstört haben. Lies du noch ein bisschen weiter, Sascha, Verse 7 bis 11.
Bedenke doch, dass mein Leben nur ein Hauch ist, dass mein Auge nichts Gutes mehr sehen wird. Das Auge dessen, der mich jetzt erblickt, wird mich nicht mehr sehen. Wenn deine Augen nach mir sehen, so bin ich nicht mehr. Wie die Wolke vergeht und verschwindet, so kommt wer ins Totenreich fährt, nicht mehr herauf. Er kehrt nicht mehr in das Haus zurück und seine Städte kennen ihn nicht mehr. Darum will ich auch in meinem Mund nicht zurückhalten. Ich will reden in der Bedrängnis meines Geistes, in der Verbitterung meiner Seele will ich klagen.
Danke. Also hier beschreibt Hiob mit einem weiteren Vergleich die Kurzlebigkeit des irdischen Daseins als Mensch. Gedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Ruach, Hebräisch, Hauch oder Wind, das war's. Vorhin so Weberschiffchen hin und her und jetzt nur ein Hauch. Schlagen wir dazu auf Jakobus 4. Das schließt sehr direkt an diesem Vergleich an. Sascha, liest du Jakobus 4, und zwar Vers 14.
Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er.
Ja, Dunst oder die Elfelder hat Dampf. Ja, beim Kochen macht man täglich die Erfahrung, da der Dampf kommt hoch und eine ganz kurze Zeit ist er sichtbar und dann unsichtbar. Das war das Leben. Ein anderer Vergleich in Psalm 90, das ist dieser Psalm, den Mose am Ende der Wüstenreise nach dem Auszug aus Ägypten gedichtet hat. Und da sagt er in Psalm 90, Vers 10, die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Das ist übrigens interessant. Damals in Ägypten war die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 30 Jahre. Also durchschnittlich. Das heißt nicht, dass alle Ägypter nur 30 wurden. Manche wurden viel älter, aber viele wurden eben gar nicht mal 30. Aber das ist erstaunlich. Wir haben dieses Wissen aus den Königslisten der Pharaonen. Und das ergibt dieses Durchschnittsalter von etwa 30 Jahren. Und Mose, der in Ägypten aufgewachsen ist, mit dem Volk Israel ausgezogen war, sagt, bei uns ist es 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und er selbst wurde dann 120. Also es ist ganz erstaunlich, wie die Israeliten sich von den Ägyptern klar unterschieden haben, indem sie viel älter wurden. Und natürlich die Tora. Das Gesetz Mose sagt ja, wenn ihr diese Gebote tut, werdet ihr durch sie leben. Und diese Gebote enthalten ganz viele Hinweise auch auf eine Lebensweise, die dann eben im Gegensatz zur Lebensweise der Ägypter gesund war. Aber trotzdem sagt Mose in Vers 4 90, Vers 4.
Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt.
Ja, also hier haben wir zwei Vergleiche. Das Leben ist wie ein Schlaf. Und wenn wir denken, wir gehen abends zu Bett, aber wir haben nicht das Gefühl, am Morgen, das waren jetzt 6, 7, 8 oder 9 Stunden. Warum? Das Zeitgefühl ist weg. Und Mose sagt, genauso kurz ist das Leben. Und weiter, wie Gras, das aufsprost, und jetzt muss man natürlich Vers 6 dazu lesen.
Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt.
Ja, also Gras, das schnell aufschießt und am Abend ist es schon verdorrt. Das war's. Und schließlich kannst du noch dazu nehmen, Vers 9.
Denn all unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz.
Ja, Geschwätz oder Gedanken.
Seufzer.
Oder Seufzer, kann man das hebräische Wort übersetzen. Ja, und wie geht das? Das war's. Ich mag mich gut erinnern. Als ich jung war und meine Mutter hat gesagt, es ist unglaublich, wie schnell das Leben vorbei ist. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Und wenn man dann selber 60 gewesen ist, muss man sagen, es stimmt. Es geht so schnell. So schnell. Aber man hat ja Untersuchungen gemacht und dabei festgestellt, dass empfindungsmäßig, nicht wahr, ist es bei den Kindern anders bis 20 als dann von 20 aufwärts. Und zwar hat man herausgefunden, dass man subjektiv den Eindruck hat, die ersten 20 Jahre, die sind so lang wie der ganze Rest des Lebens, sagen wir von 20 bis 80. Und darum, das Zeitempfinden ist ganz etwas Subjektives, aber wir mögen uns vielleicht erinnern als Kinder, die Sommerferien wollten einfach nicht kommen. Ja? Und dann als Eltern, die Sommerferien wollten einfach nicht vergehen, bis die Kinder wieder zur Schule können. Ja, so ist das, eben wenn man dann im Rückblick schaut, muss man sagen, das Leben ist extrem kurz. Und darum ist es so wichtig, dass man nicht sagen muss, ah, und das war's. Sondern, dass man wirklich, wie das der Webstuhl uns daran erinnert, ein Leben führt in der Hand Gottes, sodass am Schluss ein Teppich mit wunderbarem künstlichem Muster dasteht, zur Verherrlichung Gottes. Unser Leben muss zur Verherrlichung Gottes sein. Und immer wird gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und wir können das mit einem Bibelvers beantworten, Kolosser 1, Vers 16. Da wird der Sohn Gottes beschrieben als der Schöpfer aller Dinge. Und es werden drei Dinge gesagt in Bezug auf die Schöpfung. Sascha, liest du uns bitte Kolosser 1, Vers 16.
Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen.
Ja, also, hier wird in Vers 16 gesagt, durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Der griechische Ausdruck en auto bedeutet in der Kraft seiner Person. In seiner eigenen Kraft hat er erschaffen. Und dann heißt es in dem Vers ganz am Schluss, alle Dinge sind durch ihn. Das ist nicht en im Griechischen, sondern dia, mittels. Das heißt, es wurde nicht nur in der Kraft seiner Person alles erschaffen, sondern durch ihn persönlich. Er war der, der es auch ausgeführt hat. Und drittens wird gesagt, dass es eben eis für ihn, also in ihm, durch ihn, für ihn. Und das heißt, dass der Sohn Gottes alles erschaffen hat und alles soll letztlich seiner Ehre dienen. Und so sehen wir, der Mensch hat seinen Lebenssinn verpasst, wenn sein Leben eben nicht am Schluss ein Teppich ist zur Verherrlichung des Schöpfers. Dann haben wir es verpasst. Und interessant ist ja das Wort im Hebräischen, sündigen, chata. Weiß jemand, was das von der wirklich Grundbedeutung hier bedeutet? Zielverfehlung. Ja. Also das Wort wird benutzt, wenn ein Bogenschütze das Ziel verpasst, dann hat er gesündigt. Chata. Also das ist die Grundbedeutung, das Ziel verfehlen, daneben schießen. Und dann ist dieses Wort eben verwendet worden für sündigen. Sündigen ist wirklich so leben, dass man das Ziel, den Willen Gottes und seine Gebote und die Herrlichkeit Gottes verpasst. Und das ist übrigens im Griechischen genau das Gleiche. Das Wort klingt ganz anders. Hamartano bedeutet auch grundsätzlich Zielverfehlung. Und natürlich hat es den Sinn, eben die Gebote Gottes nicht tun und übertreten, sündigen. Aber die Grundbedeutung ist das Ziel verpassen. Und nun sagt also Hiob, mein Leben ist wie ein Hauch. Und jetzt sehen wir, er hat gar keine Hoffnung, dass er je wieder gesund wird. Nicht wird mein Auge das Glück wiedersehen. Völlig hoffnungslos. Und dann nicht mehr wird mich schauen das Auge des mich Sehenden. Also, wer ihn in dem Moment sah, sah ihn jetzt, aber bald würde er nicht mehr aufzufinden sein. So wie alle Verstorbenen verschwinden aus unserem Blickfeld. Er sagt, richtest du deine Augen auf mich, so bin ich nicht mehr. Und dann vergleicht er sich mit einer Wolke. Die Wolke schwindet und fährt dahin. So steigt, wer in den Scheol, ins Totenreich, hinabfährt, nicht wieder herauf. Eine Wolke, man sieht sie, eine Realität. Und wie oft haben wir das erlebt, zum Beispiel am Morgen, noch ziemlich viele Wolken am Himmel und die Sonne scheint und plötzlich sind alle Wolken verschwunden. Weg. Und so sagt er, ist es mein Leben wie eine Wolke, also wieder ein Vergleich, eine kurzlebige Wolke, sichtbar und plötzlich. Man kann sie nicht mehr zurückholen. Und so sagt er, wer in den Scheol hinabfährt, eben kommt nicht mehr herauf. Und ganz wichtig, das Wort Scheol, das ist das hebräische Wort, das hier in der Elbefelder gelassen wurde. Was bedeutet das? Totenreich. Totenreich, weiter.
Das kann auch das hebräische Wort sein, von Hades, auch Totenreich.
Ja, Hades ist einfach das griechische Wort im Neuen Testament für Scheol, hebräisch im Alten Testament, genau. Totenreich oder Grab. Das ist ganz wichtig beim Bibellesen. Da gibt es Stellen, da sieht man, dass es im Hades ein Weiterleben gibt, nach dem Tod. Und dann haben wir andere Stellen, da heißt es, im Totenreich, da ist kein Gedenken mehr, da singt man auch nicht, da ist Stille und da ist nichts, kein Gedenken. Wie geht das zusammen? Ganz einfach, das Wort Sheol im Alten Testament und Hades im Neuen Testament hat eben zwei Aspekte. Wenn wir sterben, bleibt der Körper im Diesseits. Aber der Geist des Menschen, und auch die Seele, sagt Prediger 12 und auch andere Stellen, die gehen zu Gott zurück, ins Jenseits. Also mit dem Tod wird der Mensch zweigeteilt in das Diesseits und in das Jenseits. Und manchmal spricht eben Sheol über das Diesseits, dann ist es schlicht das Grab. Und da gilt, da ist Stille, da ist, man hört kein Singen, die Toten singen nicht, die machen nichts. Und das ist aber eben das Diesseitige des Sheols. Und dann gibt es den Sheol im Jenseits und dort finden wir Bewusstsein. In Lukas 16, der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, das ist ja kein Gleichnis. Wird da nicht gesagt, das ist ein Gleichnis. Und in Gleichnissen kommen nie Eigennamen vor. Aber da steht Lazarus. Und in Gleichnissen kommen auch nie historisch bekannte Personen vor, wie dort Abraham, Mose, die Propheten. Und so ist das eben eine Geschichte, aber dort wird eben der Hades beschrieben im Jenseits. Das ist ganz wichtig. Und hier beschreibt Hiob eben den diesseitigen Aspekt des Scheols, wer in den Scheol hinabfährt, das ist ins Grab, kehrt nicht wieder herauf. Also muss man nicht denken, nach 100 Tagen kommen die wieder raus. Und dann sagt er weiter in Vers 10, nicht mehr kehrt er zurück zu seinem Haus und seine Stätte erkennt ihn nicht mehr. Also er kommt nicht mehr aus dem Grab zurück, da wo er mal gewohnt hat. Und es gibt auch eine Entfremdung. Wenn einer mal weg ist auf dem Friedhof, dann wächst die Vergessenheit und er ist schließlich ganz weg. Und dann heißt es in Vers 11, so will auch ich meinen Mund nicht zurückhalten, will reden in der Bedrängnis meines Geistes, will klagen in der Bitterkeit meiner Seele. Es ist eben eine Frage reingekommen vom Livestream. ist Klagen eigentlich erlaubt? Also, darf man klagen? Und die Antwort ist, man sollte sogar klagen. Klagelieder 2, Vers 19. Dort ist es ein Befehl. Ausgerechnet in den Klageliedern wird uns erklärt, wie man klagen soll. Liest du, Sascha?
Wo findet man die? Stimmt. Steh auf und klage in der Nacht beim Beginn der Wachen. Schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken.
Das ist ein Befehl. Es geht ja um die Zeit des Untergangs Jerusalems. Es war ein brutaler Krieg der Babylonier gegen das Königreich Juda. Und unzählige kamen in dem Kampf um. Unzählige starben durch Pest und Hunger und auch Kinder. Und darum wird hier gesagt, hebe deine Hände empor, also im Gebet. Komm mit leeren Händen vor Gott. Hebe deine Hände empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Und es wird gesagt, in diesem Elend sollen wir klagen und das Herz ausschütten wie Wasser. Also wie Kessel voll Wasser ausgießen, und das ist durch eine Anspielung auf die Tränen. Weinen vor dem Herrn. Und wir sehen auch, der Herr Jesus hat geweint. Johannes 12, 37, am Grab von Lazarus. Der kürzeste Bibelvers. Jesus vergoss Tränen. Und das ist ganz wichtig, dass wir unser Elend dem Herrn sagen. Darum steht auch in Philipper 4, Vers 7, dass wir alle unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen sollen. Wir sollen ihm alles sagen. Es wird doch nicht gesagt, und dann wird alles erhört, was wir beten. Sondern dort wird gesagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das Wort bewahren dort ist dasselbe Wort wie in 2. Korinther 11, wo Paulus davon spricht, wie er aus Damaskus damals geflohen war, nachts durch einen Korb runter, und dass dort der König die Stadt bewachen ließ. Bewachen, ja. Aber da, einen ganz anderen Zusammenhang, eure Gedanken bewachen. Weil Gedanken können in der Not so selbstständig werden, ganz unangenehm selbstständig. Und dass Gott eben dieses Zappeln der Gedanken in falsche Richtungen bewacht und bewahrt. Also, das ist ganz wichtig, denn das ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Evangelium und der Philosophie der Stoiker. Die stoischen Philosophen Griechenlands, die haben gesagt, das große Problem des Lebens ist das Leiden. Ja, das ist der gleiche Ausgangspunkt wie die Philosophie des Buddhismus. Der Buddhismus sagt, Leben ist Leiden. Ja, jetzt? Also, man hat sich überlegt im Buddhismus, was kann man tun, um das Problem des Leidens zu überwinden. Und die Stoiker haben gesagt, man muss das Leiden ohne Gefühl, einfach mit stoischer Miene. Das ist, heute würde man sagen, ein Pokerface. Ja? Kein Ausdruck. Einfach ertragen, ohne zu klagen, ohne zu weinen. Aber in Apostelgeschichte 17 sehen wir die stoischen Philosophen in Athen zusammen mit den Epikuräern, das waren Feinde des Evangeliums. Und die haben Paulus angegriffen und ihm gesagt, was will diese Saatkrähe? So wörtlich im Griechischen das Schimpfwort, was will doch dieser Schwätzer? Diese Saatkrähe, die mal da ein Korn pickt und dort aber von Zusammenhängen keine Ahnung hat. Ja, es waren Feinde des Evangeliums, und die Stoiker haben übrigens eine totale Prädestinationslehre gehabt. Die haben gelehrt, alles ist prädestiniert durch den göttlichen Geist. Und quasi alles ist festgelegt, der Mensch hat eigentlich gar keine Freiheit. Und das hat man dann den Stoikern gesagt, ja, also ihr macht ja aus dem Menschen eine Maschine, da gibt's keinen freien Willen. Und da haben sie sich überlegt, wie können wir den freien Willen trotzdem noch reinbringen? Und da haben sie gesagt, ja, doch, es gibt den freien Willen. Ja, wie? Ja, es ist so, quasi wie wenn man einen Hund an einen Pferdewagen anbindet und der Pferdewagen geht los. Was macht der Hund? Der macht mit, ja? Will er mitgehen? Ja, sonst würde er einfach stoppen. Das ist doch kein freier Wille. Das ist einfach, weil er nicht anders kann. So haben sie versucht, doch, es gibt schon den freien Willen, aber es ist doch alles bestimmt. Ja? Also, das ist eine wichtige Quelle des Calvinismus geworden in der Philosophiegeschichte. Denn Augustin geht ja ganz stark auf den Stoizismus zurück, aber eben, das ist diese Lehre, alles mit Gleichmut, und das Evangelium sagt, nein, nicht mit Gleichmut. Sondern wir dürfen dem Herrn sagen, was unsere Not ist, er will es auch hören, aber gerade hat jemand gefragt aus dem Livestream, was ist der Unterschied zwischen Klagen und Murren? Kann jemand aus dem Publikum dem Livestream antworten?
Klagen ist, würde ich jetzt sagen, ist mehr weinen und mehr flehen. Und Murren ist eine aufgeregte Art von Ausrufen, würde ich sagen.
Ja, also. Ja, gut, möglichst kurz fassen, weil ich muss das nochmals übersetzen. Was du auf Deutsch gesagt hast, nochmals auf Deutsch übersetzen. Also, Klagen, würdest du sagen, ist mehr der Ausdruck eben von der Traurigkeit, und Murren ist dann mehr...
Ein Ausrufen?
Ja, genau. Ausrufen beziehungsweise ein Anklagen. Also sobald wir Gott beginnen anzuklagen, dann ist es eben nicht mehr Klagen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Klagen bedeutet also Gott sagen, was unsere Not ist. Aber bei all dem Gott Recht geben. Das sind wir auch ganz besonders schön im Buch Habakuk. Der Prophet hat viele Fragen, gerade im Zusammenhang mit Leiden. Aber er sagt, du bist gerecht. Und er sagt, du bist zu rein von Augen, um Böses anzusehen. Aber trotzdem, ich verstehe das und das nicht, wie Gott handelt in der Geschichte. Und das wird ihm dann erklärt. Aber er klagt nicht an, sondern er bringt seine Not vertrauensvoll vor Gott. Und was heißt Habakuk auf Deutsch?
Umklammern.
Ja, Habakuk kommt von der Wurzel Chavak, umarmen. Das ist der, Luther hat übersetzt, der Herzer. Der sich an den Herrn klammert in seinem Klagen, aber nicht im Anklagen. Gut, wir gehen weiter. Vers 12, da sagt Hiob, bin ich ein Meer? Oder ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Es ist so, in der Zeit von Hiob sind wir in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Und man kann sehr gut zeigen, anhand einer biblisch ausgerichteten Geologie, dass es nach der Sintflut tatsächlich eben die Eiszeit gegeben hat. Nicht in mehreren Etappen, sondern eine Eiszeit. Aber man hat ja schon immer Probleme gehabt mit dem Unterscheiden der verschiedenen Eiszeiten. Und das Problem kann man am besten lösen, indem man gar nicht verschiedene unterscheiden muss, sondern eben sehen, dass es eine Eiszeit gab. Und es gibt auch ganz starke Argumente, dass es etwa so 500 Jahre waren nach der Sintflut. Sintflut im dritten Jahrtausend vor Christus, 500 Jahre. Und dann hat sich eben überhaupt die ganze Geologie damals noch in einer großen Unruhe befunden, und zwar so, dass diese gewaltigen Bewegungen der Erdplatten, der Plattentektonik, die ist damals noch nicht zur Ruhe gekommen. Und wir werden jetzt im Verlauf des Buches Hiob immer wieder sprechen über Katastrophen im Buch Hiob. Zum Beispiel Vers 5 in Kapitel 9 heißt es von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde erbeben lässt von ihrer Stelle und ihre Säulen erzittern. Die Säulen, das sind die Grundlagen, also die kristalline Unterschicht unterhalb der Sedimentschichten und noch tiefer. Das alles wird durch Erdbeben in Erschütterung gebracht. Das war etwas, was sehr üblich war in der Zeit von Hiob. Und darum gab es in dieser Zeit auch viele Tsunamis. Eben noch mehr als heute. Und wenn man am Meer lebt, sieht man diese bedrohlichen Wellen hier, dann ist es ganz wichtig, dass man erkennt, wann ist ein Tsunami im Anzug. Und die Leute, die eben Erfahrung haben, die wissen ganz genau, oh, jetzt geht das Meer zurück. Also wir wissen, das ist nicht Ebbe, das ist etwas anderes. Jetzt kommt dann die Flut. Und darum braucht es Tsunami-Frühwarnung. Weil dann, wenn das Meer zurückkommt, wird das Festland eben tödlich überrollt. Und darum hat man in der Zeit von Hiob Wächter aufgestellt gegen das Meer, die Vorwarnung geben mussten. Aber nach der Bibel war das auch die Zeit, in der die Dinosaurier immer noch da waren. Im Buch Hiob werden wir später sehen, in Kapitel 40, 41, werden ja zwei Saurier, ein Landsaurier, Behemoth, und ein Wassersaurier, Leviathan, ganz detailliert beschrieben. Das stimmt so schön mit den ausgegrabenen Fossilien überein. Und diese Saurier werden dargestellt als noch existent in der Zeit von Hiob. Und darum, wenn so ein, sagen wir, ein Tyrannosaurus Rex in die Gegend kam, das war verheerend. Und darum brauchte man damals auch Wächter gegen die Dinosaurier. Übrigens, Dinosaurier heißt einfach Dino, schreckliche, Saurier, Echse. Ein schreckliches Reptil. Und Dinosaurier sind eben Reptile. Es gibt keine Dinosaurier, die Säugetiere sind. Und wenn die in die Gegend kamen, da musste man auch eben Wächter haben, die Warnung verbreiteten. Und jetzt sagt Hiob, bin ich ein Meer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Also er kommt sich vor wie ein gefährliches Meer, das bald Tsunami bringt. Und die drei Freunde Hiobs, das sind die Wächter. Und also so schlecht gesonnen gegenüber dem Meer wie die Wächter damals. Und bin ich quasi ein Dinosaurier, dass diese Freunde da sich gegen mich stellen wie eine Wache gegen Ungeheuer. Also das hebräische Wort Tannin hier, je nachdem wie das mit Seeungeheuer übersetzt, aber es bedeutet einfach Ungeheuer, Drache. Im syrischen Aramäisch Tannina bedeutet Drache und kann also ein See, ein Meer-Dinosaurier sein oder ein Land-Dinosaurier. Und darum übersetze ich hier, bin ich ein Meer oder ein Ungeheuer, ein Saurier, und zwar ein Landsaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst. Und dann gehen wir weiter. Wenn ich sage, trösten wird mich mein Bett, mein Lager wird tragen helfen meine Klage, so schreckst du mich mit Träumen und durch Gesichte ängstigst du mich, sodass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber wählt als meine Gebeine. Also Hiob will klagen, haben wir gesehen, Vers 11. Und da wurde ein Livestream gefragt, was ist der Unterschied zwischen Klagen und Murren? Haben wir beantwortet. Aber ganz am Anfang unserer Stunde wurde schon die Frage gestellt, sind schlechte Träume immer etwas von Satan? Und ich habe die Frage einfach nicht beantwortet, weil ich gedacht habe, da kommen wir später dazu. Nämlich hier an dieser Stelle. Also Hiob sagt sich, wenn ich schlafen kann, ins Bett gehen kann, dann ist das für mich ein gewisser Trost. Das ist ganz typisch, auch wenn es wirklich um Depression sich handelt. Es gibt ja viele Leute, die meinen, wenn sie ein bisschen verstimmt sind, seien sie krank. Und dabei ist das ja völlig normal, dass die Stimmung unterschiedlich ist. Aber es gibt ein Niedergeschlagensein, das so intensiv und so lange ist, dass man von Krankheit sprechen kann. Und ganz typisch ist es, dass man ein starkes Schlafbedürfnis bekommt. Ja, dass der Schlaf ein gewisser Trost bringt. Und das sagt er hier. Ich sage, trösten wird mich mein Bett, mein Lager wird tragen helfen, meine Klage. Und dann kommen diese Albträume. So schreckst du mich mit Träumen. Und durch Gesichte ängstigst du mich. Und ich habe ja damals schon in Kapitel 2, als es um das Thema Pest ging, erklärt, dass die Pest auch Trübung des Bewusstseins zur Folge haben kann. Also, das ist nicht einfach eine satanische Einwirkung, sondern das hängt zusammen mit den medizinischen Vorgängen im Körper, dass Albträume entstehen können. Und Hiob sagt, das ist so schrecklich, diese Träume. Ich würde lieber ersticken. Und das ist ja etwas, wovor man sich am meisten fürchtet. Ja? Also die Leute, die wirklich schlimm Corona hatten, so dass sie kaum mehr atmen konnten, das ist so beängstigend, wenn die Atmung nicht mehr funktioniert. Und er sagt, ich möchte lieber ersticken, als diese Träume zu haben. Und ich ziehe den Tod lieber wählt als meine Gebeine. Das bedeutet, ich möchte lieber sterben, als meinen nur noch zu Knochen abgemagerten Leib weiter zu bewohnen. Ja, das hat mich so erinnert an meine Großmutter. Die ist schließlich an Krebs gestorben, aber zu einer Zeit, als man mit der Schmerzbehandlung noch nicht so weit war wie heute. Es ist ja wunderbar heute, was man schon kann. Aber die hat da Schmerzmittel damals bekommen, vor Jahrzehnten war das, in den 60er Jahren, und die hat so schreckliche Träume gehabt. Und sie hat gesagt, ich will diese Medikamente nicht mehr. Und die ist also gestorben mit Krebs, aber ohne Schmerzmittel. Und er hat gesagt, ich ziehe diese Schmerzen vor diesen schrecklichen Albträumen. Kann man es richtig Hiob verstehen? Und weiter sagt er in Vers 16, ich verachte es. Nicht ewig werde ich ja leben. Lass ab von mir, ein Hauch sind meine Tage. Also er sagt sich, ich werde ja sowieso einmal, muss ich ja sterben. Also ich möchte lieber sterben. Er sagt, er sieht, er ist ja nur ein Hauch. Und dann kommt dieses Wort, was ist der Mensch, dass du ihn hochhältst und dass du dein Herz auf ihn richtest und alle Morgen ihn heimsuchst, alle Augenblicke ihn prüfst. Er sagt, was ist der Mensch vor Gott, dass Gott ihn so ernst nimmt und ihn trotzdem noch nicht sterben lässt? Aber diese Frage wird später in der Bibel wieder aufgenommen. Und wir können dann später nochmals darauf zurückkommen, denn dieses Was ist der Mensch kommt wiederholt vor im Buch Hiob. Dann im Psalm 8 stellt König David lange Zeit später die Frage, was ist der Mensch und was ist der Sohn des Menschen? Und da spricht er dann von dem Messias, der eben ein wirklicher Mensch geworden ist. Also was ist der Mensch, dass er für Gott so wichtig ist und Gott ihn eben am Leben erhält, den Hiob, und trotzdem eben ihn durch diesen schweren Weg hindurchführt. Alle Augenblicke ihn prüft. Und dann sagt er wieder eine Frage. Und das zeigt uns, wir dürfen fragen. Aber die Frage ist, wie? Nicht anklagend, sondern klagend. Er sagt, wie lange willst du nicht von mir wegblicken, nicht von mir ablassen, bis ich meinen Speichel verschlucke? Wie lange muss ich jetzt noch leben? Und Gott schaut auf ihn in seiner Krankheit. Und Am liebsten würde er einfach sterben. Und dann kommt die Frage, habe ich gesündigt? Was tat ich dir an? Du Beobachter der Menschen. Früher hat er die Frage den Freunden gestellt, gib mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. 6,24. Und jetzt sagt er es direkt zu Gott. Wenn ich mich schwer versündigt habe, was war es? Und er nennt Gott hier Beobachter der Menschen. Und das stimmt. Gott sieht alle Menschen und beobachtet ihr Leben. Warum, wieder eine Frage, wie lange, warum hast du mich dir zum Angriffspunkt gesetzt, dass ich mir selbst zur Last geworden bin? Er meint, Gott würde ihn angreifen. Und wir wissen aus Kapitel 1 und 2, dass es Satan war und dass Gott das gar nicht von sich aus gewählt hätte. Und er sagt, und durch dieses Leiden bin ich mir selber zu Last geworden. Und das ist schrecklich. Wenn Menschen an den Punkt kommen, wo sie das Gefühl haben, sie sind anderen eine Last und hier sogar sich selber eine Last. Aber er sagt das alles. Gott gibt noch keine Antwort, aber später kommt die Antwort. Und warum, nochmals eine Frage, warum vergibst du nicht meine Übertretung und lässt nicht vorübergehen meine Ungerechtigkeit? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Jetzt sagt er, warum bekomme ich keine Vergebung? Aber eben, es geht hier um Vergebung für Sünden, die er gar nicht gemacht hat. Die Freunde sagen, ja, du musst gesündigt haben. Und er sagt sich, aber Gott stellt sich ja auch gegen mich. Aber er könnte wenigstens vergeben. Und er sieht nur noch seinen Tod, das Grab und dann ist er weg. Und so sehen wir, Hiob endet in einer tiefsten Lage, Depression kann man hier sagen. Und dann kommt Bildad. Und der schlägt auf ihn ein, wie wir nächstes Mal sehen werden. Unglaublich. Aber wir werden dann sehen, wie in all diesen Diskussionen, da hilft der Herr Hiob auch wieder aus den tiefsten Tiefen herauf. Und plötzlich kommen Aussagen, das werden wir dann im Folgenden immer wieder sehen, durch die Kapitel hindurch, Aussagen, die nur verblüffend sind. Eine, Hiob 19,25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Da ist er wieder ganz da oben. Und so sehen wir in Hiob einen Gläubigen, der wirklich ganz tief runterkommt. Aber, und das ist das, was auch Gläubige immer wieder bezeugen können, die selbst in krankhafter Depression sind, wie der Herr immer wieder so hinaufzieht und Lichtblicke gibt in der Leidenszeit. Und das hat Hiob genauso erlebt. Es ist etwas ganz anderes, wenn man durch Leiden geht mit dem Herrn, als ohne den Herrn. Und wir an dieser Stelle schließen für heute.